und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Nathalie, Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Und ich bin Armin, Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid.
Wir haben uns ja bereits viel über Klimakommunikation unterhalten. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es wichtig ist, nicht nur die Bedrohlichkeit von diesen ganzen klimatischen Veränderungen greifbar zu machen und was da mit Folgen einhergeht, sondern auch immer Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und positive Bilder zu zeichnen.
Ja, absolut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade auch in Filmen und Spielen besonders gerne so diese dystopischen Weltuntergangsszenarien dargestellt werden. Also klar, vermutlich gibt es einfach viel mehr an spannender Handlung her, als jetzt so ein nettes Zukunftsbild, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist happy.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Genau das finde ich selbst aber auch immer eine besondere Herausforderung, also so einen positiven Zugang zum Thema Klimakrise zu finden, wo dann die Menschen, denen wir so im Alltag begegnen oder die wir vielleicht sogar ganz gezielt ansprechen wollen mit unserer Herzensangelegenheit Klima- und Umweltschutz, da einen Zugang zu finden, wo die Leute dann nicht direkt dicht machen.
Ja.
Ich habe aber jetzt umso mehr die Hoffnung, dass wir mit unserem heutigen Thema einen neuen, positiveren Zugang zum Thema Klimakrise aufzeigen können, nämlich einen spielerischen. Heute soll es sich um sogenannte Klimaspiele drehen, mit denen sich bei den Psychologists for Future inzwischen ja auch einige Menschen schon etwas näher auseinandergesetzt haben, stimmt's?
Ja, ganz genau. Unsere AG Klimaspiele, wie wir heißen bei den Psychologists, dort haben wir vor kurzem so eine Handreichung entwickelt, in der wir ganz konkrete Klimaspiele empfehlen, die eben so ein bisschen psychologisch eingeordnet haben und da so deren mögliche Wirkung ein bisschen beschreiben.
Klingt jetzt schon sehr spannend. Lass uns da gleich gerne tiefer einsteigen und wir können ja diese Handreichung dann auch in unseren Folgennotizen verlinken. Am Anfang würde mich aber eigentlich erstmal interessieren, wie seid ihr bzw. wie bist du überhaupt aufs Thema Spielen in diesem Kontext gekommen?
Gute Frage. Ich würde sagen, da kommen so drei Dinge eigentlich zusammen. Also erstens würde ich sagen, ist Spielen ja etwas, was uns Menschen alle verbindet und das uns ja ein Stück weit sogar auch angeboren ist, wenn man so will.
Meinst du da sowas wie den menschlichen Spieltrieb?
Ja, kann man so nennen. Ich habe immer so ein bisschen Hemmung mit diesem Trieb begriffen. Aber wenn wir das jetzt mal so entwicklungspsychologisch betrachten, dann ist das bei Kindern ganz natürlich, dass die so ein Interesse am Spielen haben. Und da ist Spielen und Lernen ja kaum voneinander zu trennen. Ne? Also dieses Erkunden und Interagieren mit der Umwelt, das findet ja primär spielerisch dort statt. Spielen knüpft jetzt eben aus psychologischer Sicht, aber auch bei Erwachsenen vielleicht an sowas wie menschliche Grundbedürfnisse an, vor allem so psychologische Grundbedürfnisse. Eins davon wäre zum Beispiel so ein Bedürfnis nach Kompetenz, also irgendwas beizutragen, zu kreieren, die eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Das machen wir ja gerne mal in so Spielen.
Also so ein Lernprozess ähnlich wie bei den Kindern.
Ja, ganz genau. Und dann kommt dann natürlich aber auch noch sowas dazu, wie Spielen macht einfach Spaß, also vielleicht so ein Bedürfnis nach Lust gewinnen, einfach da mal eine gute Zeit zu haben und das genießen zu können.
Und wer hat nicht gern Spaß? Dafür muss man nicht Kind sein. Ja. Mir kommt da auch gerade das Stichwort in den Kopf Gamification, was ja unter anderem in der Pädagogik und Lernpsychologie ein großes Thema ist, wo quasi die Grundidee ist, Spielen hilft uns beim Lernen.
Genau. Und gerade im Bildungskontext würde ich auch unterschreiben, sind Spiele ja schon relativ verbreitet, so wirklich die gezielt als Medium einzusetzen. Und ich finde, das zeigt auch immer, dass Spiele auch wirklich so ein Wirkungspotenzial haben. Ne? Wir können unser Wissen erweitern, wir können unsere Handlungsfähigkeiten, also irgendwie wirklich unsere praktischen Kompetenzen erweitern. Und im Idealfall nützt uns das auch irgendwo außerhalb des Kontexts, in dem sich das Spiel selber so befindet. Wenn jetzt das Spielen eben nicht nur quasi um des Spielens Willens stattfindet, sondern einen bestimmten Zweck verfolgt, dann spricht man auch, ne, nicht nur von Gamification, sondern auch von so einem Serious Game, also so ein ernstes Spiel quasi mit einem ernsthaften Zweck sozusagen. Mhm. Und das kommt meines Wissens eben nicht nur in Bildungseinrichtungen zum Einsatz, sondern sogar auch in der Psychotherapie und in der Personalauswahl, wenn wir jetzt mal da psychologisch rangehen.
Also das Spielen dient dann auch in der Psychologie als methodischer Ansatz. Das Wort Spiel kann ja auch relativ vieles heißen. Also es kann sowas wie das klassische Gesellschaftsspiel sein mit Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly zusammensitzen oder Videospiel, Gaming oder so, in sowas wie Schauspiel steckt ja auch das Wort Spiel drin. Also es ist eine ganz facettenreiche Sache.
Ja, total. Und das bringt mich auch eigentlich zu meinem zweiten Punkt, warum ich jetzt zum Spielen gekommen bin oder warum wir dazu gekommen sind. Also die Spielebranche hat, ich würde sagen, schon so eine lange Tradition, auch sich den Themen Umwelt, Natur, Klima zu widmen. Aber das ist in den letzten Jahren nochmal so richtig in Fahrt gekommen, unserer Einschätzung nach. Und ja, darum ist gerade auch so das Thema Klimakrise da in den Fokus gerückt.
Du hast ja vorhin selbst schon so ein bisschen Zukunftsszenarien aufgemacht, die generell in Medien, aber vor allem in Games irgendwie dargestellt und erlebbar gemacht werden.
Ja, genau, klar. In gerade digitalen Spielen und Games ist das ein großes Thema. Und es gibt eben auch Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, die sich diesem Kontext Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit immer häufiger widmen. Und ich würde sagen, alles, was so Naturmotive betrifft, also irgendwie Pflanzen vorkommen, Tiere oder mein Highlight Pilze, sind gefühlt ja sowieso der Dauerbrenner schlechthin.
Das stimmt, da habe ich auch direkt ein paar Beispiele in meinem Kopf. Du hattest aber auch vorhin gesagt, du hast noch einen dritten Punkt, wie du zum Thema Spiele im Kontext Klima gekommen bist.
Ja, stimmt. Also ich würde sagen, bei mir war das auch einfach persönliches Interesse. Wie gesagt, ich liebe es einfach zu spielen. Das war auch schon immer so. Am meisten liebe ich jetzt persönlich, wenn es irgendwas so zu Rätseln gibt. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von diesen Escape Games. Wie ist das bei dir eigentlich? Bist du auch Spiele-Fan?
Ich würde sagen, ich bin nicht so der Rätsel-Fan, aber ich wurde erst kürzlich tatsächlich von FreundInnen ins Gaming eingeführt und habe da gemerkt, dass es eine totale Dynamik hat und man da schnell auch reingezogen ist und irgendwie gar nicht mehr aufhören kann. Also ich kann da jetzt durchaus noch mal mehr nachvollziehen, wie viel Potenzial das Ganze hat. Und sehe jetzt umso mehr, nachdem du mir so ein bisschen Kontext gegeben hast, was das Thema Spielen auch in so einem Psychologie-Klima-Podcast wie dem unseren zu suchen hat.
Ja, sehr gut, ja. Und tatsächlich haben wir das auch mal kurz schon angerissen, das Thema Spielen in einer anderen Folge. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon in die Folge 28 zum Thema Nudging, also so im Anstupsen in eine bestimmte Richtung reingehört habt. Denn einer dieser Nudging-Ansätze ist es, Umgebungen so zu gestalten, dass ja Menschen nur spielerisch und vielleicht mit so einem kleinen Wettbewerb zu nachhaltigem Handeln angeregt werden.
Das heißt, Spiele können uns vielleicht sogar nachhaltiger handeln lassen. Und in dem Kontext will ich natürlich definitiv tiefer in die Klimaspiele einsteigen. Und im Anschluss gibt es dann auch noch so ein konkretes Beispiel, über das du dich mit einer Kollegin der Psychologist for Future unterhalten hast, die selbst ein Klimaspiel entwickelt hat. Jetzt aber erstmal die Basics. Was würdest du sagen, was macht ein gelungenes Klimaspiel aus?
Ja, da kommt natürlich ganz viel zusammen. Und vielleicht das schon mal vorab. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Mechanismen und vor allem auch so Spielprinzipien, die jetzt ein funktionierendes Spiel ausmachen. Und das ist mir immer ganz wichtig. Wir sind hier natürlich jetzt als PsychologInnen da und nicht als SpieleentwicklerInnen oder Game DesignerInnen, die dann natürlich viel mehr zu sagen könnten, was diese Spielmechanismen angeht. In dieser AG Klimaspiele haben wir uns aber gefragt, okay, was wären denn vielleicht psychologische Prozesse, an die so ein Klimaspiel potenziell anknüpfen kann? Und da haben wir im Grunde dann vier Ebenen ausgemacht, die man ja so ein Stück weit auch als vier Ziele oder vier Einsatzbereiche dieser Spiele auffassen könnte.
Gut, dann lass uns doch diese vier Ebenen einmal durchgehen.
Ja, gerne. Also die erste Ebene hatten wir gerade schon so ein bisschen, wäre die Ebene des Wissens, ne? Spiele, die zum Beispiel eben so Motive, Inhalte, Kontexte aus dem Bereich Natur und Umwelt aufgreifen, die können dabei helfen, erstmal so ein bisschen Aufmerksamkeit und Interesse für solche Themen zu wecken. vielleicht hat das sogar auch schon so eine Wissenskomponente, so eine vermittelnde Komponente, dass wir da eben was Neues dazulernen können oder Sachen, die wir vielleicht selber uns eigentlich schon bewusst waren, da aber unser vorhandenes Wissen nochmal zu festigen. Ich würde sagen, in der Regel ist sich ja der absolute Großteil aller Menschen bewusst, ne, dass unsere Umwelt etwas sehr Zerbrechliches und etwas Schützenswertes ist. Aber wir haben aber ja trotzdem so die Herausforderung, dass in unserem Alltag selten so der direkte Kontakt da ist mit Natur und Umwelt, ne? Und dass so ein bisschen unsere Verbundenheit manchmal verloren geht und damit vielleicht auch so dieses Verantwortungsgefühl für den Planeten und die Lebewesen, dass wir das schnell so aus den Augen verlieren.
Das erinnert mich auch gerade ein bisschen an die Folge 33 zur Ökopsychologie.
Stimmt.
Da haben wir uns ja auch ganz explizit angeguckt, das Thema Verbundenheit von Mensch und Natur.
Ja, genau. Und unsere Hoffnung ist, dass eben Spiele da so ein Stück weit anknüpfen können und vielleicht auch sowas sein könnten, wie dass zum Beispiel auch so ein Waldspaziergang oder ein Besuch im Naturkundemuseum das schafft, also so eine niedrigschwellige Möglichkeit darstellt, um so ein bisschen an dieses Umweltbewusstsein nochmal anzuknüpfen, das wachzurufen und da einfach Interesse zu wecken und Wissen zu reaktivieren.
Und wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es da sehr viel Auswahlmöglichkeit geben sollte, weil sehr viele Spiele Natur- oder Umweltbezug haben.
Ja, total. Wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf die Klimakrise schauen, da gibt es in dieser Handreichung zum Beispiel ein Klimatabu oder ein Klimabingo. Das lässt sich, glaube ich, in vielen Kontexten einfach nutzen, weil wir da ja alle mit vertraut sind und dann einfach nochmal so ein bisschen Klimabezug da drin haben. Aber es gibt eben auch Spiele, die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, hey, wir wollen hier Klimawissen vermitteln. Da habe ich tatsächlich selber, kleiner Transparenzhinweis, kürzlich an einer Crowdfunding-Kampagne teilgenommen für das Spiel Klimaxo, Spiel dich klimaschlau. Und genau, wie das schon im Titel steckt, ist das wirklich ein gutes Beispiel dafür, wo gezielt hilfreiches Klimawissen vermittelt werden soll.
Das klingt ja alles schon nach vielen guten Möglichkeiten, um das Thema in gewissen Kontexten, zum Beispiel im Familienkreis, einfach mal auf die Agenda zu bringen. Und offensichtlich spielt auch hier wieder Gamification mit rein, also wenn Klimaspiele auch als Lernspiele funktionieren können.
Ja, stimmt.
Jetzt haben wir in unserem Podcast ja schon oft festgestellt, dass das Wissen über die Klimakrise gar nicht so sehr das Problem ist. Das ist nämlich eigentlich bei den meisten inzwischen schon da. Wissen allein reicht aber offensichtlich nicht, um in klimafreundliches Handeln reinzukommen. Also in unserem Klima- und Nachhaltigkeitskontext sprechen wir da oft von der Wissensverhaltenslücke. Also Wir wissen, dass wir grundlegend etwas ändern müssten, um unseren Planeten zu halten, tun es aber trotzdem nicht. Also irgendwas dazwischen scheint uns abzuhalten.
Ja, ganz wichtig, ne? Wissen allein reicht da nicht. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar weitere Prozesse, an die auch Klimaspiele anknüpfen können. Und da würde ich jetzt zur zweiten Ebene kommen, nämlich der Ebene des Erlebens. Ein Spiel basiert ja meist darauf, dass ein bestimmtes Szenario oder so eine Welt simuliert wird und in die wir dann je nach Format des Spiels mehr oder weniger abtauchen. Man spricht ja auch von sogenannter Immersion, also wirklich dieses Eintauchen in eine virtuelle oder eben nicht reale Welt. Und das kann uns eben in diesem Kontext auch helfen, durch das Spielen Zusammenhänge zu erleben und zu verstehen, die wir uns ja ohne das Spiel von allein nur schwer vorstellen können.
Kann mir vorstellen, das gilt wahrscheinlich ganz besonders für digitale Spiele oder sowas wie Virtual Reality. Da ist ja das Eintauchen maximal erreichbar.
Ja, stimmt. Also das ist natürlich das beste Beispiel, um diese Immersion wirklich zu kreieren. Aber so ein Stück weit kann es auch reichen, in diese Spielmechanismen von einem Gesellschaftsspiel abzutauchen. Dadurch, dass wir ja immer so einen aktiven Part darin übernehmen und in diesem Spielekontext ja auch ein bestimmtes Ziel verfolgen, ist es ja trotzdem so ein hautnah miterleben, wie da Sachen zusammenhängen und wie die Sachen in Wechselwirkung stehen. Und gerade in der Klimakrise ist ja die Herausforderung, dass da sehr komplexe Zusammenhänge ineinander greifen, die für uns oft gar nicht so greifbar sind. Zum Beispiel im Kontext Klimapolitik, ne? Da kommen ja oft ganz unterschiedliche Interessengruppen zusammen und da gibt es zum Beispiel ein Klimaspiel, was wir auch in unserer Handreichung empfehlen, wo tatsächlich zwei Klimaspiele das versuchen, sie so ein bisschen aufzugreifen als Kontext. Das ist einmal das Spiel Keep Cool und dann gibt es noch das Spiel Kyoto. Und dort tauchen die Spielenden in verschiedene Rollen oder schlüpfen in die Rollen und versuchen dann gemeinsam Lösungen für die Klimakrise zu verhandeln. Also da geht es dann wirklich darum, ne, die eigenen Interessen, die ich so in meiner Rolle mitgegeben bekomme, mit den anderen und auch mit den Interessen unseres Planeten irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Das heißt also quasi, man kann die Herausforderungen der Klimapolitik am eigenen Leib erleben und ausprobieren und dadurch auch irgendwie mehr Verständnis für die verschiedenen Perspektiven aufbauen.
Ja, ganz genau. Ich habe das auch beides mal gespielt und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man da ein bisschen merkt, ah ja, okay, das sind ja auch die Herausforderungen. Jetzt ist aber ein kontroverser Punkt dabei, dass bei diesen Spielen ja natürlich dann auch so Rollen dabei sind, wie du übernimmst die Rolle eines fossilen Energieträger-Lobbyisten oder einer Lobbyistin und dann wäre dein Ziel, natürlich alles andere als klimafreundliche Entscheidungen durchzudrücken und du theoretisch das Spiel in dieser Rolle am Ende sogar gewinnen kannst.
Da weiß ich jetzt gar nicht, wie gut ich das selber aushalten könnte tatsächlich.
Ja, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, aber vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung, um jetzt mal zu unserer dritten Ebene zu kommen, nämlich die Ebene der Resilienz, das heißt einen konstruktiven Umgang mit der Klimakrise und ihren Folgen zu finden und auch die damit verbundenen Konflikte und Widersprüchlichkeiten gut meistern und aushalten zu können. Das kann für uns persönlich sein oder auch eben als Gruppe da sich für die Krise zu stärken.
Das ist ein, finde ich, besonders spannendes Thema. Deswegen haben wir uns Klimaresilienz auch nochmal gezielt für die nächsten Podcast-Folgen rausgesucht als Thema. Wer also mehr dazu hören mag, was es bedeutet, Widerstandskraft gegenüber der Klimakrise zu entwickeln, der darf sich schon auf die dazugehörige Folge freuen. Jetzt ist aber erstmal konkret für heute die Frage, inwiefern kann denn ein Klimaspiel unsere Resilienz stärken?
Ja, zum einen würde ich sagen, sind Klimaspiele eben eine gute Möglichkeit, um sich in so einem geschützten und in der Regel positiven Rahmen, den wir doch manchmal schon schwierigen und bedrückenden Thema Klimakrise zu widmen. Also es gibt Spiele, in denen wir als Spielende aufgefordert sind, zum Beispiel Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten zu finden. Also dann nehme ich ja automatisch da schon so eine eher handlungsorientierte Rolle und nicht nur problemorientierte Perspektive ein. Und das ist eben ein Punkt, der ganz im Sinne eines konstruktiven und resilienten Umgangs mit der Klimakrise ist. Ne, zum anderen würde ich sagen, dass bei den meisten Spielen wir das ja nicht alleine spielen, sondern gemeinsam als Gruppe. Und das machen sich natürlich auch Klimaspiele ganz gezielt zunutze, dass wir da als Gruppe gemeinsam gefragt sind und sozusagen als Gruppe unsere Resilienz stärken können.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade weil es ja nicht nur kompetitive Spiele gibt, also ich als Einzelperson will gegen die anderen gewinnen, sondern auch kooperative Spiele, wo alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
Ja, exakt, das ist ein super wichtiger Punkt, weil gerade diese kooperativen Spiele helfen können, ne, uns sowohl jetzt auf persönlicher als auch auf Gruppenebene in unserer Resilienz zu stärken. Also es gibt zum Beispiel Klimaspiele, die laden uns ein, Erlebnisse und Gefühle im Kontext Klimakrise mit anderen zu teilen und dabei vielleicht auch neue Gruppenerfahrungen zu kreieren und dann gemeinsam zu schauen, hey, was sind denn jetzt hier Handlungsmöglichkeiten, die wir eben nicht nur alleine, sondern gemeinsam angehen können. Und da ist eben die Idee, wirklich so gemeinsam Kraft zu tanken und im Idealfall dabei durch das Spiel auch noch Spaß dabei zu haben. Da gibt es eine Initiative, die ist aus der For Future-Bewegung entstanden, die nennt sich Friends for Future und die entwickeln tatsächlich eigene Spiele und haben das so ihre ganzen Satz an Spielen als den Klimakoffer zusammengestellt und da ist auch einiges drin, von dem ich sagen würde, dass das hat tatsächlich so ein resilienzförderndes Potenzial. Zum Beispiel, wer da was ausprobieren mag, das Spiel Projekt Zukunft.
Okay, das heißt, wir merken uns, Klimaspiele können uns auch tatsächlich im Umgang mit der Klimakrise stärken, insbesondere gemeinsam in der Gruppe. Was kommt denn jetzt noch auf der vierten Ebene, Armin?
Stimmt, eine Ebene haben wir ja noch übrig, nämlich, natürlich, wir haben es schon so ein bisschen angedeutet, die Ebene des Handelns.
Aha, sehr gut. Das heißt, wir schließen also doch noch die Wissensverhaltenslücke.
Ja, wir versuchen es zumindest. Also ich würde sagen, Klimaspiele können eben auch schon dabei helfen, uns auf spielerische Weise ja so unser Verhalten bewusst zu machen, das so ein bisschen zu reflektieren und im Idealfall sogar uns Motivation zu geben, klimafreundlicher zu handeln. Da gibt es zum einen ein paar echt nette Spiele, die so an konkreten Alltagsentscheidungen mit Blick auf Nachhaltigkeit ansetzen und bei dem wir das so ein bisschen auf die Probe stellen müssen. Das Kartenspiel Planet A ist da ein gutes Beispiel. Aber es gibt auch so, ich sag mal, eher spielerische Brainstorming-Ansätze, um auch hier eher kooperativ in der Gruppe gemeinsam ja, neue Ideen, neue Ansätze zu sammeln, wie wir denn fürs Klima aktiv werden können, was da vielleicht sogar so Klimaschutzprojekte sein könnten. Da gibt es zum Beispiel das Kartenspiel Pitch Your Green Idea.
Ich finde die Namen all dieser Spiele großartig. Das heißt aber, bei den Spielen, die du gerade genannt hast, dass da sogar auch ja, genau die Handlungsmöglichkeiten entstehen, die wir ja am Anfang gefordert haben im Sinne der Klimakommunikation.
Ja, ganz genau. Das ist zumindest so die Idee oder der Punkt, an dem die ansetzen. Jetzt ne, kann man natürlich einräumen, das ist natürlich noch ein weiter Sprung irgendwie von Entscheidungen, die ich in einem Spiel treffe, um da auch dann hinzukommen, in der Realität in nachhaltiges Handeln zu kommen. Weil unser Verhalten ist natürlich immer was sehr Kontextspezifisches. Ne? In dem einen Kontext mache ich dies, heißt aber noch nicht, dass ich in einem anderen Kontext auch so handle. Aber ich habe die Hoffnung, dass das eben für manche Menschen auf jeden Fall ein deutlich motivierender Zugang zu dem Thema ist, als jetzt, weiß ich nicht, mit nur bedrohlichen Fakten bombardiert zu werden.
Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir reizvoll finden an Klimaspielen aus psychologischer Perspektive. Ja. Das wäre einmal, hast du erzählt, Klimaspiele haben die Chance, unser Wissen zu festigen. Dann können sie bestimmte Zusammenhänge erlebbar machen, dass es auch emotional erfahrbar wird. Dann könnten sie unseren Umgang mit der Klimakrise stärken. Und sie könnten uns sogar zu nachhaltigem Handeln anregen.
Yes, auf den Punkt, genau. Also das sind diese vier Ebenen und die können wir, wie am Anfang schon gesagt, so ein bisschen auch als vier übergreifende Ziele auffassen, mit denen wir ja einfach mal mit Hilfe von Klimaspielen arbeiten können, um dieses Ziel aber eben unterhaltsam und möglichst niedrigschwellig auch angehen zu können.
Ich meine, von dem allem, was du jetzt so erzählt hast, würde ich sagen, ich kriege auch selber direkt Lust, sowas mal auszuprobieren.
Sehr gut.
Und ich werde auch auf jeden Fall diese Spiele, die ihr empfohlen habt, mal ein bisschen in Ruhe durchstöbern. Jetzt haben wir aber ja schon gesagt, wir wollen es auch ein bisschen hier in der Folge schon greifbarer und konkreter machen. Wie kann denn so ein Klimaspiel überhaupt funktionieren? Deswegen würde ich sagen, wir kommen endlich zu unserem Beispiel.
Ja, sehr gerne. Genau, ich habe mit unserer Psychologist for Future-Kollegin Irene gesprochen, die natürlich auch Teil unserer Klimaspiele-AG ist. Sie ist aber vor allem Gesundheits- und Arbeitspsychologin und unterstützt als Trainerin und als Coach Unternehmen bei der Gesundheitsförderung, aber eben auch bei der Resilienzförderung. Und sie hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Greenpeace das Spiel Au ja, voller Kraft voraus entwickelt. In dem Spiel spiele ich sozusagen als Gruppe verschiedene Karten durch, wo ich bei mir selber Kräfte wecken und aber auch mit der Gruppe Kräfte teilen kann, um dann im Spiel die sogenannten Kraftsteine zu sammeln. Außerdem gibt es in dem Spiel auch einen sogenannten Stresstest, um mal zu überprüfen, na, wie gestärkt sind wir denn jetzt als Gruppe inzwischen? Und das Spiel setzt an unserer dritten Ebene an, nämlich an der Klimaresilienz und das eben mit Fokus auf klimaaktive Gruppen.
Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Dann lass uns doch mal in euer Gespräch reinhören.
Ja, gerne. Irene hat mir am Anfang erzählt, wie sie jetzt in ihrer Tätigkeit überhaupt aufs Thema Spielen gekommen ist.
Ja, mein Steckenpferd ist halt Gesundheitsförderung im Unternehmen und da bin ich auf die Idee gekommen, ein Resilienzspiel zu entwickeln. Das hatte damals vor allem die Funktion, dass Menschen eben ja so aus dem Arbeitsalltag schnell in so eine, ich sag mal, entspannte, spaßige Umgebung kommen, damit sie ihre Resilienz aktivieren. Weil ich gehe mal davon aus, es ist vieles da, Fähigkeiten sind da, andere Menschen sind da, die unterstützen können und es gelingt aber oft nicht, das zu mobilisieren in dem Alltagsstress. Da hatte ich die Idee, wenn wir das in so einem Spiel fassen, dass da vielleicht das etwas einfacher geht. Und ich bin ja auch Burnout-Coach und ich hatte 2021 dann so auch die Idee, Mensch, wenn mein Spiel so super im Arbeitskontext funktioniert, warum das nicht dann sozusagen für die Lebenswelt, ja, Klima- und Umweltbewegungen anzupassen. Dann war das fast eher ein Zufall, dass ich vor 2 Jahren auf dem bundesweiten Green Camp von Greenpeace war. Und da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und die waren sehr aufgeschlossen. Und so ist das Ganze gestartet, dass wir gesagt haben, hey, wir machen uns mal auf den Weg, da gemeinsam was zu entwickeln.
Ja, dann habe ich als nächstes Irene konkret jetzt zum Spiel Au Ja gefragt und an der Stelle nochmal ein kleiner Transparenzhinweis. Es gab da eine längere Entwicklungs- und Erprobungsphase bei dem Spiel und dort wurden Menschen aus verschiedenen Gruppen aus der Klimabewegung mit einbezogen, unter anderem eben auch von den Psychologists for Future und ich selber, darum der Transparenzhinweis, durfte auch einmal an einer der Testspielerunden teilnehmen. Jetzt aber zurück zum Gespräch. Irene hat mir erzählt, was das Spielprinzip jetzt von Au Ja ist und warum es überhaupt diesen Namen trägt.
Bis wir dann letztendlich auch zu einer Spieldynamik gekommen sind, also die ich ganz fantastisch finde und die auch so ein bisschen die Dynamik aufzeigt zwischen individueller und kollektiver Resilienz. Die Spieldynamik ist jetzt so, dass tatsächlich ohne dass das mit einem erhobenen Zeigefinger transportiert wird, sondern einfach durch die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, wird klar, okay, erstmal muss ich für mich gut sorgen, bevor ich was in die Gruppe reingebe. Und eine Gruppe ist auch nur so stark, wie sie eben genügend Ressourcen und Kraft, in Form von Kraftsteinen symbolisieren wir das, ja, also nur wenn eine Gruppe genügend Kraftsteine hat, dann kann sie sozusagen auch Herausforderungen bewältigen. Ja, und das nennen wir, diese Herausforderung nennen wir Stresstest in dem Spiel, also wo dann so eine Gruppe sagen kann, okay, jetzt testen wir doch mal, wie fit sind wir und dann gibt es eine bestimmte Herausforderung und die können sie nur meistern, wenn sie genug Kraftsteine haben. Wir haben 3 Kartentypen. Das eine ist Kräfte wecken, das ist sozusagen das, was ich individuell für mich tue. Dann Kräfte teilen, das ist in der Gruppe. Wenn wir kollektiv miteinander etwas tun, das stärkt ja auch. Aber da gibt es auch natürlich das Risiko, dass man dann vielleicht zu viel tut. Ja? Und genau das wollen wir ja mit diesen Stresstests dann auch so ein bisschen prüfen. Ja, es ist wie so eine Prüfkarte. Seid ihr schon als Gruppe stark genug, ne, dann könnt ihr weitergehen und wenn nicht, dann müsst ihr erst nochmal Kräfte wecken. Der Name des Spiels, der ist eigentlich entstanden durch diese Karte, die bei den ganzen Probespielen, Pilotphasen und so weiter, wie wir gemacht haben, war das einfach die Karte, wo alle gesagt haben, wow, das werde ich nicht vergessen. Also auf der Au-Ja-Karte würde dann eben stehen, wenn es jetzt nur nach dir ginge, worauf hättest du jetzt am meisten Lust? Und sage einfach das Erste, was dir spontan einfällt, egal ob es passt oder nicht. Und alle anderen, die sollen dann sozusagen Au Ja sagen und die Arme heben. Und das ist natürlich am Anfang, es ist immer noch so ein bisschen schüchtern, kommt es so. Aber dann gibt es immer welche, die das dann so in voller Inbrunst dann sagen, Au Ja, und heben die Arme. Und wenn du dann mit 10 Menschen gespielt hast, oder auch mit 6, ne, und dann machst du das 6 Mal, dann passiert da wirklich was.
Ah ja, cool. Das klingt irgendwie sehr energetisierend und vielversprechend. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, inwiefern das Spiel dann wirklich Resilienz fördern kann.
Ja klar, das ist natürlich der Kernpunkt. Und zum Glück hatten wir dazu Irene zum Abschluss unseres Gesprächs auch ein bisschen was erklärt. Und sie hatte einige schöne Beispiele dabei aus den zahlreichen Spielerunden, die sie inzwischen schon begleitet hat.
Was ich damals bei dem ersten Pilotspiel schon wirklich sehr, sehr toll fand, ist, wie die Gruppe das miteinander verhandelt. Ja. Dann gibt es auch welche in der Gruppe, die sagen, nee, nee, jetzt lassen wir das mal hier mit einer neuen Herausforderung. Jetzt müssen wir erstmal neue Kraftsteine sammeln. Das heißt, wir müssen erstmal wieder individuell gucken. Und das Tolle ist, wir zeigen damit sozusagen auch, hey, also wenn ihr nicht genügend Kraft in der Gruppe habt, dann lasst es besser sein. Ja, weil wir wollen ja die Aktivisten stärken, also Menschen, die in der Klima- und Umweltbewegung engagiert sind, die wollen wir stärken, aber wir wollen denen auch aufzeigen, wo die Grenzen sind. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das dann auch ein Stück weit trägt oder ne, Menschen, die in der Gruppe miteinander gespielt haben, die gesagt haben, guck mal, das war da ist ja jetzt die, wie die Situation in Aujahr, ja, also jetzt, ne, jetzt müssen wir erstmal wieder was für uns tun. Und was sich eben schon zeigt, ist, dass bei bestehenden Gruppen gibt es da natürlich noch mal eine ganz schöne Dynamik. Da kommen Erinnerungen an eigenen Erfahrungen. Ne? Ich habe oft mit bündnisübergreifenden Gruppen gespielt, was auch wunderbar ist. Ne? Dann ist da natürlich keine geteilte Erfahrung, aber was da entsteht, was wirklich immer also wundervoll ist, dass Menschen dann sagen so, wow, das ist so verbindend, dieses Spiel. Und also das sind wirklich auf Augenhöhe und ich nenne jetzt einfach mal dieses Wort wahrhaftig mit jemandem im Kontakt ist und da entsteht innerhalb von 1,5 Stunden so eine Verbindung, die ist wirklich großartig. Ja. Was mich wirklich absolut fasziniert hat, war, wir haben eine Karte, weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber da sollen, also die gesamte Spielgruppe soll sich in 2 Teams einteilen und die sollen so ein Lied oder ein Gedicht oder so machen. So mit der Frage, ne, stell dir vor, du bist Lichtjahre entfernt von der Erde und blickst hier runter. Was würdest du den Erdenbewohnern sagen? Und das sollst du eben in einem Lied oder in einem Gedicht machen. Also was da so an Kreativität auch entsteht und das eben auch mal mit Leichtigkeit, diese Schwere, ja, der Schwere auch zu begegnen. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was ich gerne teilen möchte. Wir haben eine Vorversion gespielt und eine sagte dann so, ja, es war irgendwie erstmal ungewohnt, so ganz schwere Themen, so mit so einer spielerischen Geschichte da anzugehen. Da ist sie schon ein bisschen mulmig geworden, aber nach der Erfahrung des Spiels hat sie gemerkt, wow, das geht. Es geht uns ja auch nicht darum, jetzt die Schwere des Themas wegzumachen, sondern, ne, also uns zu stärken und na, dass ich auch auf mich aufpassen muss, ja, dass ich eben nicht in einen Burnout reingehe oder ständig so einen Druck empfinde, nie genug zu tun. Ja, und das, weil ich einfach davon auch überzeugt bin, dass ne, da so viel Potenzial noch in uns schlummert, uns auch ne, zu stärken und vielleicht auch auf Ideen zu kommen, die wir vielleicht in diesem Spiel dann auch entwickeln und so in diesen normalen Plenar- oder Diskussionsrunden oder Videocalls vielleicht gar nicht entstehen.
Cool, das waren ja schon echt ein paar spannende Einblicke dazu, wie so ein Klimaspiel ablaufen kann und auch was für eine Wirkung das bei den Leuten entfalten kann, die das mitspielen. Was war denn jetzt für dich, Armin, noch ein besonderer Punkt, der dir nach dem Gespräch im Kopf geblieben ist?
Ja, ich würde sagen, eine Besonderheit von Aujahr ist, glaube ich, dass es jetzt natürlich nicht so die lockere Abendunterhaltung ist, ne? Also was bei manchen anderen Klimaspielen auf jeden Fall der Fall ist. Aber ich kann Aujahr darum entweder ja, so nutzen, dass ich das in eine Gruppe reinbringe und kann es dann mit der Spieleanleitung, die dabei ist, selber ausprobieren. Oder, und das ist eben, finde ich, auch nochmal eine Besonderheit von Aoya, man kann es natürlich auch als gezielte Methode einsetzen, ne? Wo ich mir extra vielleicht eine Spielleitung oder irgendwie so eine externe Moderation suche, die das in der Gruppe mal macht.
Kann mir gut vorstellen, dass das auch für manche unserer HörerInnen hier interessant sein könnte. Also vielleicht seid ihr selbst für Klimaschutz aktiv und habt Lust, das Spiel mal in die eigene Gruppe mitzunehmen. Oder ihr seid im Bereich Bildung oder Beratung unterwegs und könnt das Spiel mal gezielt als Methode einsetzen, so wie es Armin gerade beschrieben hat. Alle Infos zum Spiel und wie ihr es selbst mal ausprobieren könnt, verlinken wir auf jeden Fall in unseren Folgennotizen. Zum Schluss unserer Folgen machen wir immer noch eine ganz wichtige Sache, nämlich konkrete Handlungsimpulse geben. Deswegen, Armin, dein Einsatz. Hast du jetzt auch noch so einen Impuls für unsere HörerInnen?
Ja, ich würde sagen, der liegt ja eigentlich auf der Hand. Also ich lade euch, liebe Hörende, auf jeden Fall ein, mal einen Blick in die Handreichung zu werfen und zu schauen, ob da nicht irgendwas von den von uns empfohlenen Spielen dabei ist, das euch anspricht und das ihr mal ausprobieren wollt. Im Idealfall überlegt ihr euch vielleicht kurz vorher, in welcher Runde an Menschen ihr das gerne mal ausprobieren wollt, so ein Klimaspiel. Und Erinnerung an unsere vier Ebenen, die wir auch in der Handreichung wiederfinden, vielleicht kurz überlegen, hey, was wäre denn jetzt die Ebene, die ich hier letztlich ansprechen möchte? Wollt ihr eher Interesse wecken in der Runde oder wollt ihr Zusammenhänge der Klimakrise erlebbarer machen? Wollt ihr eben den Umgang mit der Klimakrise fördern oder Menschen zum Handeln anregen? Und je nachdem eignen sich dann eben unterschiedliche Klimaspiele dafür.
Perfekt, das war jetzt ein sehr guter Abschluss. Vielleicht noch ein Hinweis, Armin, zu dieser Handreichung. Das ist ja jetzt doch, auch wenn das viel abdeckt, trotzdem nur ein kleiner Ausschnitt von allen existierenden Klimaspielen. Ja. Wenn ich jetzt ganz, ganz tief einsteigen möchte, wo finde ich noch mehr?
Ja, das stimmt. Wir haben das auch bewusst überschaubar gehalten, weil es gibt tatsächlich schon ganz viele Spielesammlungen aus Klima- und Nachhaltigkeitskontexten. Zum Beispiel die ja vorhin schon erwähnte Initiative Friends for Future. Die haben eine große Klimaspiele-Datenbank auf ihrer Website, also friendsforfuture.org. Aber auch Germanwatch hat eine eigene kleine Sammlung zusammengestellt auf germanwatch.org. Oder auch play-green.net ist eine Webseite von der Initiative EcoMove. Dort wird man auch fündig mit einer ganzen Bandbreite an verschiedenen Klimaspielen.
Super, danke. Dann ist jetzt wirklich ein großer Schatz an Ressourcen vorhanden, wo man sich mal durchklicken kann. Und ich hoffe, wir haben auch euch heute ein bisschen Lust drauf gemacht, einfach mal ein Klimaspiel auszuprobieren und dann so, Vorsicht, spielend durch die Klimakrise zu kommen.
Sehr gut.
Und mit diesem tollen Abschluss möchten wir uns dann auch für diese Folge verabschieden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns an andere Menschen weiterempfehlt oder uns mit Sternen in eurem Podcast-Player bewertet. Das hilft uns nämlich dabei, mehr gesehen zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Macht's gut.
Ciao.